Gott, ich möchte danken, dass dir niemand gleichkommt und dass du voller Freundlichkeit und Güte bist. Und ich möchte dich bitten, dass dieser Text, dass er das uns deutlich macht, dass wir das verstehen und dass es in unser Herz kommt. Amen. Heute ist also der erste Advent und damit beginnt nicht nur das neue Kirchenjahr, sondern auch die Vorweihnachtszeit mit Weihnachtsmärkten, Glühwein, Lichterdeko, Adventskalender, Firmenweihnachtsfeiern und eben all dem, was für euch so zu dieser besonderen Zeit dazugehört. Alles läuft auf einen Tag zu. Jeder hofft, dass dieser 24. möglichst bald da ist. Heiligabend, Weihnachten. Wir sind momentan in der Predigtserie über das Buch Jesaja. Dieses Buch aus dem Alten Testament läuft auch auf einen besonderen Moment zu, nämlich auf das Kommen von Jesus Christus. Obwohl das Buch über 500 Jahre vor Christus entstanden ist, hat es ein großes Thema, nämlich Hoffnung. Hoffnung darauf, dass Gott sein Volk und diese Welt nicht vergessen hat. Und diese Hoffnung wird immer wieder mit dieser einen Person verbunden, die an einer Stelle mit wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedefürst bezeichnet wird. Stand auf der Eingangsfolie, vielleicht ist jemand aufgefallen. Jesaja passt sehr gut in die Adventszeit, weil es ein Buch voller Erwartung und voller Hoffnung ist. Und der Text heute kommt aus Jesaja 49. Und wenn man sich so durch diesen Text durchgekämpft hat, so empfinde ich das durchaus, auch bei einer ganzen Reihe von anderen Passagen, dass man sich durchaus durchkämpfen muss. Man kommt am Ende zu diesem Satz, der vielfach Menschen berührt und auch gut getan hat. Vers 15 und 16 sagt Gott, ich vergesse dich nicht. Siehe, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Und warum dieser Satz auch uns guttun kann und warum er wichtig ist, darum dreht sich diese Predigt. Und zwar mit drei Abschnitten. Zuerst ein Blick in Gottes Geschichtsverständnis. Dann geht es zweitens um einen schmerzhaften Zweifel. Und drittens um die Antwort Gottes, die dann in zwei Teilen kommt. Gottes Geschichtsverständnis. In den ersten Versen hier von unserem Text begegnen wir etwas, was für das Jesaja-Buch sehr charakteristisch ist. Und zwar kommen hier ganz unterschiedliche zeitliche Ebenen zusammen. Und das ist eine Sache, die das Verstehen von diesem Buch und auch von anderen alttestamentlichen Propheten oft schwierig macht. Nämlich, dass das, worüber die Propheten sprechen, sich nicht immer nur auf eine Zeit bezieht, sondern dass in wenigen Sätzen riesige Zeitsprünge gemacht werden. Und dabei lassen sich in unserem Text mindestens drei Zeitebenen ausmachen. Das ist einmal die Zeit der Abfassung unseres Textes und die darauf folgenden Jahre. Die konkrete Situation, dass Israel ab 597 vor Christus ins Exil nach Babylon verschleppt wurde. Und der Text will natürlich zuallererst diesen Menschen damals Hoffnung geben. Sie dürfen darauf hoffen, dass sie eines Tages zurückkehren und ihre Bestimmung, Volk Gottes zu sein, wieder ausleben können. Und wenn wir schauen, was geschichtlich dann passiert, können wir tatsächlich in Erfüllung gehen sehen, was hier in Vers 5 angesprochen wird. Das Volk Israel sammelt sich tatsächlich einige Jahrzehnte später wieder in ihrem Land. Sie kehren aus dem Exil zurück und wenden sich Gott ganz neu zu. Und diese Aussagen sind quasi das zentrale Thema im Alten Testament. Gottes Idee war es, sich ein kleines, unbedeutendes Volk auszusuchen, eine Beziehung zu diesem Volk zu haben und dadurch den Menschen zu zeigen, wie das so ist, mit ihm in Beziehung zu stehen. Erst so sieht es aus, wenn man eine gesunde Beziehung zu diesem Gott hat. Und so ist dieser Gott, der an der anderen Seite steht. Letztendlich ist das Alte Testament eine Beziehungsgeschichte. Spannend mit Auf und Abs, mit guten und schwierigen Zeiten, eine Geschichte voller Untreue und Versagen von Seiten Israels und voller Treue und Geduld von Seiten Gottes. Also das Alte Testament mit all seinen schwierigen Texten dreht sich in erster Linie um diesen schönen Gedanken, dass Gott sich ein kleines, unbedeutendes Volk so ganz anders als unsere Auswahl, unser Denken oder unsere Entscheidung, dieses Volk auswählt, um mit ihm zu leben und zu zeigen, wie gut er ist, was ihn ausmacht. Liest man jetzt auf diesem Hintergrund weiter, bleibt man bei Vers 6 hängen, denn da machen die Gedanken plötzlich Sprünge. Es genügt nicht, damit geht's los, es genügt nicht, nur Israel wieder aufzurichten, sondern wörtlich, ich mache dich auch zum Licht für die Völker und zur Rettung für die ganze Welt. Und diese Worte hat ein Mann aufgegriffen, von dem wir später im Neuen Testament lesen. Ganz am Anfang im Lukas-Evangelium Kapitel 2. Dieser Mann heißt Simeon und er war, wenn man so will, zufällig im Tempel, als Jesus als kleines Kind gesegnet wurde. Und als dieser Mann Jesus sieht, greift er genau diese Worte aus unserem Bibeltext auf. Er sagt, ich habe den Retter gesehen, das Licht für alle Völker. Also unser Bibelabschnitt hier bezieht sich unter anderem auch auf diese Zeit, die mit dem Neuen Testament angebrochen ist. Mit dem Kommen von Jesus Christus hat Gott eine Perspektive verbreitet, die vorher zwar auch schon immer angedeutet war, die aber erst durch Jesus Christus so richtig klar wird. Nämlich, dass es Gott nicht nur um das Volk Israel geht, sondern dass er eine Beziehung mit allen Menschen möchte. Letzte Woche haben wir davon gehört, wie schwer es Petrus gefallen ist, sich auf diesen Gedanken einzulassen. Aber Gott gebraucht ihn und auch Paulus, um sich den anderen Völkern zuzuwenden. Ohne Petrus und Paulus würden wir heute Morgen hier nicht sitzen. Und es ist sehr interessant, dass Paulus in Apostelgeschichte 13 ausgerechnet mit unserem Text aus Jesaja 49 argumentiert, um seine Mission unter den Nichtjuden zu rechtfertigen. Also unser Text gibt Hoffnung für das Volk Israel, findet Erfüllung in der Rückkehr aus Babylon, dann aber auch im Wirken von Jesus Christus und letztlich auch im Handeln von Petrus und Paulus. Wenn wir jetzt weiterlesen, dann kommen wir ab Vers 9 erneut ins Stolpern. Da steht, alle Gefangenen werden befreit, auf unfruchtbaren Hügeln wird etwas wachsen, Hunger und Durst wird es nicht mehr geben. Alle Wege sind geebnet und aus allen Himmelsrichtungen kommen Menschen, um zusammenzuleben. Nette Worte, schöne Bilder. Aber es ist ja nicht unbedingt das, was wir aus der Geschichte kennen oder heute erleben. Zumindest nicht in der Intensität. Also schon wieder macht unser Text eine Art Zeitsprung. Hier wird plötzlich eine Zeit beschrieben, die nicht nur vom damaligen Standpunkt aus, sondern auch von unserem Standpunkt aus in der Zukunft liegt. Eine Zeit, die rundum schön und heilvoll und gut sein wird, indem wir uns fühlen werden wie genau am richtigen Ort, rundum zufrieden, in der Tiefe verstanden, glücklich, ohne das ständige Gefühl, noch irgendwas zu brauchen. Eine Zeit, in der auch eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott in ganz unmittelbarer Weise erlebt wird. Von so einer Zeit spricht die Bibel im Zusammenhang mit dem Wiederkommen Jesu. Unterschiedliche Zeiten in nur wenigen aneinandergereihten Versen. Warum diese etwas längeren theoretischen Ausführungen? Zwei Dinge möchte ich euch mitgeben. Zum einen nehmt diesen Gedanken einfach mal mit in euer eigenes Bibellesen. Wenn ihr die Bibel lest und besonders prophetische Texte im Alten Testament, behaltet es mal im Hinterkopf. Diese Texte schaffen Sprünge, die wir in unserem Kopf eigentlich nicht schaffen. Jahrhunderte oder Jahrtausende überbrücken in nur wenigen Worten. Und ein Bild hilft mir dabei. Ich sehe schon, das klappt mit dem Klicken nicht so wirklich. Ein Bild hilft mir dabei, wenn man im Gebirge unterwegs ist, dann hat man oft so ein Gebirgspanorama, wo ganz viele Berggipfel zu sehen sind. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht. Und manchmal ist es da echt schwierig, die Entfernung dieser Gipfel abzuschätzen. Ja, sie wirken fast alle so auf einer Ebene. Da muss man schon ganz genau hinschauen und sich auch so ein bisschen in der Landschaft auskennen. Und ganz ähnlich ist es eben mit manchen biblischen Texten. Viele Gipfel und manchmal gar nicht so leicht abzuschätzen, worauf sie sich beziehen. Vielleicht hilft euch das Bild, euch so durch den einen oder anderen Text auch mal durchzukämpfen. Zum anderen sind solche Texte für mich eine Erinnerung an Gottes Andersartigkeit und Gottes Größe. Der Theologe und Journalist Philipp Yancey schreibt in seinem Buch Die Bibel, die Jesus las, Folgendes. Die Mixtur zeitlicher Abfolgen, jetzt, später, sehr viel später, deutet auf eines der wichtigsten Kennzeichen der Propheten hin. Nämlich sie vermitteln uns Gottes Perspektive. Gott gestattete ihnen und damit auch uns den außerordentlichen Blick über diese Welt hinaus, auf eine andere Ebene der Wirklichkeit. Wir bekommen eine leise Ahnung davon, wie sich Geschichte aus Gottes Perspektive darstellt. Für mich steht Gott per Definition über den Dingen, über Raum und Zeit. Und solche Texte wie diese hier helfen mir, genau diesen Aspekt in den Blick zu bekommen, dass Gott eben tatsächlich eine andere Dimension hat. Ich sage es mal ein bisschen platt, er ist nicht nur mein Kumpel. Er hat nicht nur meine subjektive Perspektive, kennt nicht nur meine momentane Zeitgeschichte, sondern er ist viel, viel, viel größer. Er kennt die Vergangenheit, die mich sehr geprägt hat. Er kennt meine Gegenwart mit all diesen Herausforderungen. Und er kennt sogar die Zukunft, die vor mir liegt und mich prägen wird. Und der Gedanke von dieser Andersartigkeit und Größe Gottes bringt mich zu diesem Gedanken, mich selbst dann doch nicht immer so wichtig zu nehmen. In einer Zeit, in der sich so viel irgendwie um einen selbst dreht. Der Text wird uns sagen, es gibt mehr in Zeit und Geschichte. Doch um zu diesem Gedanken zu kommen und es auch als etwas Gutes zu erleben, brauche ich eben das Wissen, dass es in dieser unüberschaubaren Zeit und Geschichte einen Gott gibt, der alles überblickt, der alles sieht und der letztendlich mit dieser Welt zu seinem Ziel kommt. Er steht vor Zeit und Geschichte, wie ich vor einem Gebirgspanorama. Für ihn ist das alles auf einer Ebene. Und wenn es mit dieser Welt kann zum Ziel kommen, kann das dann nicht auch mit meinem, oft vielleicht unbedeutend gefühlten Leben? Soweit zu diesen ersten 13 Versen, ohne jetzt im Detail auf den Inhalt einzugehen. Kleiner Blick in Gottes Geschichtsverständnis. Mein zweiter Punkt, ein schmerzhafter Zweifel. Falls euch jetzt so Gedanken kommen wie, okay, wahrgenommen, aber was bringt mir jetzt dieses Wissen, wenn ich Gott jetzt nicht fühle? Was bringt mir ein großer Gott, der Zeit und Geschichte in seiner Hand hat, wenn meine jetzige Situation, in der ich mich befinde, über meine Kräfte geht? Wenn ihr sowas in der Art empfindet, dann seid ihr genau auf einer Wellenlänge mit dem, was hier im Text aufgegriffen wird. Diese ersten 13 Verse, die ich gerade nur angerissen habe, sind voll von Zusagen, die Gott macht. Versprechen, die durch diesen Knecht, wie er hier genannt wird, zur Wirklichkeit werden sollen. Also viele Zusagen und Gedanken, dass Gott es nicht nur gut mit ihnen meint, sondern dass er dieses Gute auch wirklich gibt, auch wenn sie es im Moment noch nicht spüren. Und die Reaktion auf diese Zusagen finden wir dann in Vers 14. Zion sagt, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Das ist das, was das Volk Israel nach all diesen Zusagen und Versprechen sagt. Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Und damit wird hier in der Bibel, die so voll von Gottvertrauen redet, viel von Gottvertrauen redet, von Hoffnung, von Zuversicht, hier wird ein Fakt unseres Lebens sehr ernst genommen. Und das finde ich für mich persönlich und vielleicht auch für euch befreiend. Nämlich, dass trotz vielleicht grundsätzlichen Glaubens an Gott und vielleicht trotz einer Beziehung zu Jesus, die wir als Christen haben, dass dieses Erleben und dieses Empfinden, ich fühle mich von Gott verlassen, dass es ganz real sein kann. Dieses Gefühl nach all dem, wie ich mein Leben bewerte, nach all meinem Empfinden und nach all meiner Logik, Gott muss mich vergessen haben. Warum ging es mir sonst so, wie es mir geht? Und es ist nicht nur ein Zweifel, sondern ein schmerzhafter Zweifel. Denn an der Stelle hier steht kein Zweifel an der Existenz Gottes, sondern ein Zweifel an seiner Art, an seiner Güte, an seiner Liebe, an seinem Gutmeinen. Und diese Art von Zweifel kann schmerzhaft sein. Ein Empfinden von dem wirklichen Verlassensein, von dem Vergessenwerden, etwas, worauf man sich vielleicht auch verlassen hat, scheint plötzlich einfach so wegzubrechen. Ich vermute, viele von uns kennen diesen schmerzhaften Zweifel, diesen nagenden Eindruck, Gott hat mich oder auch jemand anderen verlassen. Wenn es ihn wirklich gibt, dann muss er uns vergessen haben. Und als Erwachsene sind wir ja normalerweise ganz gut beim Wegrationalisieren. Oder wir lassen uns unsere Unsicherheit, unsere Angst, unsere Einsamkeit, unseren Zweifel nicht so leicht anmerken. Bei einem kleinen Kind, das sich auf dem Weihnachtsmarkt umschaut, aber seine Mama oder seinen Papa nicht findet, da kann man die Panik ganz schnell und deutlich im Gesicht erkennen. Wir als Erwachsene sind da eher gefasst, souverän, abgeklärt, lassen uns das nicht so anmerken. Und so ist es oft auch im Glauben. Man merkt uns nicht an, was wirklich tief in uns drin an Gedanken und Fragezeichen da ist. Wir machen das lieber mit uns selber aus. Aber wenn wir mal ehrlich werden, dann kennen wir doch fast alle dieses Empfinden, was Zion hier so ehrlich ausspricht, oder? Das lässt sich eben nicht so leicht wegrationalisieren oder wegschieben, sondern ist manchmal sehr real und manchmal auch sehr schmerzhaft. Dieses Gefühl, Gott sieht mich nicht. Entweder gibt es ihn nicht oder ist eben doch ein sehr distanzierter, auf jeden Fall nicht liebevoller Gott. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinschaft sind und wo wir es noch nicht sind, dass wir es werden. Eine Gemeinschaft, wo man wie Zion über diese Zweifel und Gedanken sprechen kann. Wie reagiert Gott in unserem Text darauf? Mein dritter Punkt, wie gesagt, in zwei Teilen. Gottes Antwort. Im nächsten Satz, in Vers 15, sagt Gott als Reaktion, kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Das ist der erste Teil von Gottes Reaktion. Und das Erste, was ich daran bemerkenswert finde, dass Gott nicht reagiert mit, jetzt reiß ich doch mal zusammen, du musst mir einfach vertrauen, so läuft es eben zwischen Gott und Mensch. Ja, jetzt mach mal, vertrau mir, ich habe es dir doch gesagt. Nein, Gott ist anders. Was macht Gott hier? Gott gibt erstmal etwas zum Nachdenken. Bevor er mit dem Satz kommt, der ziemlich direkt dann zum Herz geht, dieser Satz, ich vergesse dich nicht, kommt Gott mit einem Bild, über das man nachdenken muss, wo man erstmal innehalten muss. Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Da denke ich zuerst mal, klar, das ist eine rhetorische Frage und die Antwort muss lauten, natürlich nicht. Nein. Aber Gott sagt dann weiter, selbst wenn sie es vergessen würde, kann sie es also doch vergessen? Wie meint Gott das? Was will er uns jetzt mit diesen Sätzen sagen? Wie gesagt, Gott gibt uns hier etwas zum Nachdenken. Und das ist etwas Typisches in der Bibel, die seltenst schwarz-weiß ist. Das Leben ist unheimlich komplex und auch Gottes Ideen, Gottes Ideale, Gottes Ausnahmen, Gottes Umwege, die sind so komplex, dass wir eigentlich nur im Nachdenken weiterkommen. Nur wenn wir uns selbst die Chance geben oder die Möglichkeit erlauben, über seine Worte auch mal länger nachzubrüten und sie wirken zu lassen, ich glaube, nur dann kommen wir auch weiter. Also was will Gott uns mit diesem Bild der Mutter eines Neugeborenen sagen? Und warum ist es normalerweise einer stillenden Mutter tatsächlich nicht möglich, ihr Kind zu vergessen? Drei Dinge von mir als Mann. Selber noch nicht erlebt, werde es auch nicht erleben, aber mal drei Gedanken aus der Sicht von einem Mann zu einer stillenden Mutter. Erstens, da gibt es einen ganz physischen Grund. Eine stillende Mutter kann ihr Kind nicht vergessen, weil das schlichtweg schmerzhaft wird, wenn das Kind nicht wiederkommt und so lange mit dem Trinken wartet. Da ist einfach so viel Milch da, da muss das Kind irgendwann wieder ran. Sonst tut das weh. Stichwort Milchstau. Also rein physisch eigentlich keine Chance, das Kind zu vergessen. Dann ein emotionaler Grund. Stillen schafft irgend so eine biochemische Reaktion im Körper, bei der Hormonen eine Rolle spielen, was wiederum direkt Auswirkungen auf Kraft und Gefühl hat. Also da entsteht ganz real und biologisch nachweisbar eine emotionale Bindung. Eine enge Bindung, die es schwierig macht, das Kind einfach zu vergessen. Und den dritten Grund nenne ich den bedingungslosen Grund. Vergleicht man diese Mutter-Kind-Beziehung mit anderen menschlichen Beziehungen, vielleicht mit einer Ehe, dann steht in der Ehe ein Versprechen und es ist ein Geben und Nehmen, eine Beziehung auf Augenhöhe. Aber bei einer Beziehung zwischen Neugeborenem und Mutter wird von der Mutter nur gegeben und von dem Säugling nur genommen. Das ist eine bedingungslose Beziehung. Da ist kein Raum, kein Platz, das Kind zu vergessen. Also physisch, emotional, bedingungslos, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Nein, das ist eigentlich unmöglich. Und dann sagt Gott quasi, jetzt vergleich das mal mit mir. Und zum einen kommt jetzt doch diese, wie ich finde, schon schmerzhafte Perspektive rein, auch wenn es doch sein sollte, dass eine Mutter ihr Kind vergisst, also wenn es wirklich eine Mutter gibt, die doch in der Lage dazu ist, und nehmen wir mal die größere Perspektive noch mit rein, das Leben geht weiter, auch Mütter werden alt und krank und sterben, weil Menschen sind einfach begrenzt und endlich, und das ist vielleicht auch aktuell ein schmerzhaftes Thema so für den einen oder anderen. Gott sagt, ich bin anders an der Stelle. Denn ich bin grenzenlos und endlos. Da gibt es kein Ende. Niemals könnte ich dich vergessen. Niemals könnte ich dich vergessen. Gott vergleicht sich zum einen hier mit so einer begrenzten menschlichen Seite der Mutter. Er sagt, ich bin der Unbegrenzte. Und zum anderen vergleicht er sich auch mit dieser schönen, nicht vergessen könnenden Mutterliebe. Diese so starke, physische, emotionale, bedingungslose Liebe. Das ist Gott quasi noch einen drauf und sagt, bei mir könnt ihr mit noch mehr rechnen. Meine Liebe ist sogar noch größer. Im Vergleich zu seiner Liebe, zu seinem Einsatz und zu seiner Hingabe verblasst sogar diese starke, menschliche Mutterliebe. Wenn wir an diesen physischen Aspekt denken, immer wieder durch das Alte Testament hindurch hat Gott seinen Einsatz gezeigt, sein Aushalten, seine Geduld, seine Vergebung. Er hat immer das Beste gehofft. Er hat seinen Namen eingesetzt mit dem Risiko, dass er schlecht geredet wird. Er hat immer wieder an den Treuebund erinnert, hat gesagt, dass er treu bleiben wird, und er war es auch. Der emotionale Aspekt erinnert mich an Liebesworte, die Gott immer wieder an seine Menschen gerichtet hat. Kommt auch hier im Text vor, im allerletzten Satz, wo Gott sagt, das Bild deiner Mauern habe ich immer vor Augen. Hier ist die Stadt Jerusalem gemeint mit ihren Stadtmauern. Also quasi eure Skyline habe ich immer vor Augen. Ich kann euch gar nicht vergessen. Und da musste ich an einen Freund von einem Kollegen denken, der war auf einer mehrtägigen Radtour unterwegs und hat sich ein kleines Foto von seiner Frau auf die Lenkradstange geklebt, damit er sie immer vor Augen hat. Fand ich irgendwie süß, romantisch, wie auch immer. Ich denke, dass die Frau sich sehr geliebt gefühlt hat, als sie das dann mitbekommen hat. Oder ich habe oben im Büro ein Bild von meiner Frau und meinem Sohn auf dem Schreibtisch stehen. Habe sie immer vor Augen. Oder der Bildschirmhintergrund am PC oder Handy. Viele haben auch da ein Bild von ihren Liebsten. Immer vor Augen. Und machen wir es nochmal persönlich. Gott sagt hier, ich habe dein Bild auf meiner Lenkradstange. Ich habe dein Bild in meinem Büro und in meiner Werkstatt stehen. Und auch auf meinem Handy, was ich ständig raushole, habe ich dich vor Augen. Das sind ganz schön emotionale Worte, die Gott hier macht. Das sind Liebesworte. Und wenn wir noch über dieses bedingungslos nachdenken, wenn wir uns das bewusst machen, dann ist es eine echt krasse Aussage. Wenn Gottes Liebe über die Liebe einer stillenden Mutter hinausgeht, wenn seine Bedingungslosigkeit über diese Bedingungslosigkeit dieser Mutter hinausgeht, dann meint er doch tatsächlich, wir geben oder wir können Gott nichts im Vergleich zu dem geben, was er uns gibt. In unserer Gottesbeziehung ist Gott der Gebende und wir die Empfangenden. Wie bei so einem glitzerkleinen Säugling und seiner Mutter. Ich würde mal sagen, das ist ein wirkliches Bild für Gnade, was wir so gern gebrauchen, um zu beschreiben, wie gut Gott mit uns meint. Wirkliche Bedingungslosigkeit, komme was wolle, sollten wir noch so heftige Fehler machen, auf die Nase fallen, Dummheiten verbreiten, für Zerbruch in dieser Welt sorgen, Gott entzieht uns seine Hände nicht. Das ist extrem. Das ist so anders, als wir leben. Und ich will uns mal so ins Nachdenken bringen und diese Frage stellen, wenn das so wäre oder wenn wir das so annehmen könnten, wenn wir tief in unserem Herzen wirklich das wüssten und davon überzeugt wären, dass so uns persönlich seine Liebe gilt, wie wären wir dann? Wie wären wir dann, wenn wir wirklich zutiefst davon überzeugt wären? Vielleicht eine Person, die in einer vollen, irgendwie bedrückten S-Bahn morgens auf dem Weg zur Arbeit lächelt. Einfach, weil sie sich so geliebt fühlt und sich auf den Tag mit Gott freut. Oder vielleicht eine Person, die trotz wirklich empfundener Schmerzen, die einfach da sind und vielleicht sogar aufgrund von einer Ausweglosigkeit eine innere Freude behält und spürt. Ähnlich wie wir das am Anfang gesehen haben. Oder vielleicht eine Person, die trotz großer Überforderung in der Arbeitssituation zuversichtlich zeitliche Grenzen setzen kann und mit einer Zuversicht in die Woche gehen kann, wegen dieser anderen Realität, die permanent da ist. Oder eine Person, die kleine und große Entscheidungen treffen kann, auch wenn es nicht leicht fällt. Einfach, weil uns irgendwie die Angst vor Fehlern und die Angst vor einem vermeintlich falschen Weg nicht mehr aufhalten können. Weil wir eben um diese Liebe wissen. Wie würde uns diese Liebe verändern? Denk mal in der Adventszeit über diese Frage nach. Das ist die erste Antwort auf diese reale Empfindung. Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Worte Gottes, über die man erstmal nachdenken muss, um zu einem wunderschönen Bild zu kommen. Aber das ist noch nicht alles. Diese Antwort hat noch einen zweiten Teil und das ist jetzt mein letzter Punkt. Worte reichen nicht. Worte können gut tun, aber wir brauchen noch mehr. Damit Liebe uns erreicht, müssen auf Worte auch Taten folgen. Wenn wir jetzt in unserem Text weiterlesen, ändert sich in Vers 16 auf einmal die Metapher. Es geht hier nicht mehr um eine stillende Mutter, sondern dort steht, siehe, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Und wenn man die Antike vor Augen hat, dann scheint es zuerst, als ob hier ein weiteres schönes Bild der Liebe gemeint ist. Denn damals wurden Sklaven manchmal Tattoos gestochen, und zwar mit dem Namen ihres Besitzers. Damit war die Zugehörigkeit für immer klar. Und es scheint so auf den ersten Blick, als wollte Gott dieses Bild so auf den Kopf drehen und ein wahnsinnig schönes Bild rausmachen. Denn niemals hat ein Herr sich ein Tattoo stechen lassen, wo der Name des Sklaven drauf stand. Es wirkt so, als würde Gott sagen wollen, dein Name steht in meiner Hand. Du bist Mensch, ich bin Gott und trotzdem habe ich mir deinen Namen stechen lassen. Ich finde, es wäre schon ein echt schönes Bild, dass Gott unseren Namen sich stechen lässt, wie ein Tattoo. Aber hier steht nicht Tattoo. Sondern hier im Text wird ein Wort benutzt, dessen eigentliche Bedeutung ist, etwas eingravieren. Und zwar eingravieren wie mit einem Hammer und Nagel auf hartem Untergrund. Und das jetzt in die Handflächen. Das ist erstmal nicht schön. Das ist so gar nicht liebevoll. Eigentlich eine schreckliche Vorstellung. Aber es bringt uns zu einem ganz starken und schönen Aspekt unseres christlichen Glaubens, an den wir uns immer wieder erinnern müssen und den wir uns bewusst machen müssen. Denn davon lebt unser Glaube. Jahrhunderte später gab es einen Mann, der ganz ähnlich wie Zion sagte, ich glaube das nicht. Ich glaube nur, was ich sehe. Dieser Mann hieß Thomas. Er war einer von Jesu Jüngern gewesen und er hat sich den Beinamen der Zweifler erworben. Denn in einer Zeit, in der quasi alle seine Freunde sagten, es wird alles gut, wir sind dem auferstandenen Jesus Christus begegnet, alles wird gut. Da dachte der niemals. Glaube ich nicht. Der Herr hat uns verlassen. Und ich stelle mir so vor, wie die Freunde ihn da umringt haben, mit Worten versucht haben, ihm zu erklären, dass sich zwar alles um sie herum noch nicht verändert hat, aber dass alles gut werden wird, weil Jesus eben nicht tot geblieben ist. Es gibt plötzlich eine ganz neue Dimension im Leben. Jemand, der da ist, der den Tod überwunden hat, der ganz andere Möglichkeiten und Perspektiven hat als wir, der wirklich etwas verändern kann. Thomas, du darfst vertrauen. Irgendwas in der Art werden die Freunde gesagt haben. Aber Thomas konnte oder vielleicht wollte er auch nicht glauben. Stattdessen diese Worte, niemals werde ich glauben, wenn ich es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Ganz ähnlich wie unser Jesaja-Text. Trotz aller Zusagen, der Herr hat mich verlassen. Und vielleicht auch wie unsere Gedanken, wie kann Gott gut zu mir sein, wenn er meine großen Wünsche nicht erfüllt? Wo ist Gott? Ich vertraue erst oder erst wieder, wenn er etwas tut. Thomas hatte das Glück, oder besser gesagt die Gnade, dass Jesus nach seiner Auferstehung tatsächlich zu ihm kam. Nach diesem so schwer zu glaubenden Ereignis. Er ließ den Zweifelnden nicht außen vor. Und er kam auch nicht mit den Worten, Mann, Thomas, wie kannst du nur an meiner Kraft zweifeln? Du warst jetzt die ganze Zeit mit mir unterwegs. Du hast doch gesehen, was ich alles gemacht habe. Sondern er kommt und sagt, sieh dir meine Handflächen an und lege deinen Finger hinein. Und was fühlte Thomas da? Er fühlte von Hammer und Nägeln gezeichnete Hände. Hände, die ans Kreuz genagelt wurden, mit diesen Worten, Vater, bitte vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich denke, diese Kombination, das Erleben und diese Worte, wie viel stärker kann man eigentlich bedingungslose Liebe ausdrücken? Wie viel klarer könnte man bedingungslose Liebe zeigen? Also unser christlicher Gott, unser Herr Jesus Christus hat weit mehr als nur Worte gebraucht. Er hat seinen Worten Taten folgen lassen. Und ich denke, dass das Anliegen ist, dass es wirklich bei uns ankommt. In diesem Text und darüber hinaus. Und vielleicht ein Stückchen tiefer in unsere Herzen rutscht, dass wir Vertrauen fassen können. Auch wenn die Umstände um uns herum etwas anderes sagen wollen. Ich möchte enden mit einem Zitat aus dem Buch Bekenntnisse. Diese Autobiografie von Nina Hagen. Sie ist laut, bunt, schrill, unkonventionell. Auch nicht ganz unumstritten, ist mir bewusst. Aber was sie in ihrem ersten Kapitel schreibt, das bewegt mich. Vor allem, wenn man ihre Kindheit betrachtet. Da war eine Menge Schwieriges dabei, eine Menge Zerbruch. Als Kind hat sie ihre Mutter blutend, alkoholisiert, verheult im Bett mit aufgeschnittenen Pulsadern gefunden. Sie sagt in einem Interview, ja, das war ein großer Verlassenheitsschock. Da sieht man plötzlich, dass man für sie nicht der Mittelpunkt des Lebens ist. Meine Mutter wollte mich allein zurücklassen. Sie hatte wohl ganz vergessen, wie sehr ich sie liebe. Nina Hagen ist in Ruinen und Trümmern aufgewachsen. Das war kein Traumstart ins Leben. Aber dadurch werden jetzt die Sätze, die ich euch vorlesen möchte, irgendwie sehr stark für mich. Und ich habe sie mal überschrieben, eine tragende Wahrheit in äußerst durchwachsenen Umständen. Sie schreibt, mich, Nina Hagen, gibt es, weil ich von jenseits der Stürme und der Sterne her und von jenseits der Zeit gewollt und gewünscht bin. Wie simpel die Leute doch denken, wenn sie sagen, komm, wir machen Liebe oder lass uns ein Kind machen. Man kann nicht Liebe machen und schon gar nicht Kinder. Ich existiere doch nicht, weil mich meine Eltern wollten. Vielleicht wollten sie mich ja gar nicht. Vielleicht hatten sie nur am richtigen oder falschen Tag Sex. Nein, ich bin nicht das Produkt meiner Eltern, nicht die Summe ihrer genetischen Eigenschaften. Ich bin ihr Kind. Das ist etwas ganz anderes. Ein Kind ist nämlich ein Wunder. Und so bestehe ich heute darauf, ich bin eine himmlische Idee, ein bester Gedanke Gottes, ein Teil seiner großen Liebe zu uns Menschen. Gott wollte mich von Ewigkeit her. Er hat mich mit seiner ewigen Liebe geliebt, die keinen Anfang und kein Ende kennt. Auf die Sekunde genau, in der er es wollte, wurde ich geboren. Keinen Meter neben der Stelle, an der er es in seinem Plan hatte. Ich kam auf die Erde mit einem mindestens so präzisen Auftrag wie James Bond, als man ihn nach Moskau schickte, um die Welt zu retten. Soweit aus diesem Buch. Wie gesagt, eine tragende Wahrheit in schwierigsten Umständen. In einem bunten, chaotischen Leben. Etwas, was Gott uns mit seinen Worten und vor allem mit seiner Tat am Kreuz weitergeben und mitgeben möchte, dass er uns nicht vergessen hat, auch wenn wir immer wieder dieses Gefühl haben. Es ist schmerzhaft in seine Handflächen eingraviert. Wie könnte er uns da vergessen? Amen.